1 Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute bekommen wir einen Einblick in eine Welt, von der ich nie geahnt hätte, dass es sie in Deutschland noch gibt. Natürlich wissen wir, dass es Neonazis gibt in unserem Land. Dabei denkt man dann so an junge, aggressive Männer oder an die ewig Gestrigen, die Unbelehrbaren. Aber dass es heutzutage Familien gibt mit kleinen Kindern, die mitten in Deutschland aufwachsen als Nazis. Kinder, die gar nichts anderes kennen, mit einem in sich geschlossenen faschistischen Weltbild, die von klein auf mit militärischem Drill aufwachsen und systematisch zu Hass erzogen werden, das hätte ich nicht gedacht. Unser heutiger Gast will uns die Augen öffnen. Sie ist genau in dieser Szene aufgewachsen und hat sich daraus befreit. Solche Aussteiger sind selten in dieser Szene. Herzlich willkommen, Heidi Wenigenstein.
Hallo.
Sie haben ein Buch geschrieben über Ihr erstes Leben, in Anführungsstrichen. Dafür sind Sie am Anfang auf den Dachboden gestiegen, haben eine Kiste hervorgekramt. Was war da drin?
In dieser Kiste sind sehr viele Sachen, die ich früher in meiner Zeit in der Neonazi-Szene hatte. Da sind CDs drinnen, Kleidung, auch noch einige Briefe. Leider nicht mehr alles. Ich habe leider nach dem Ausstieg auch sehr viel weggeschmissen, weil ich das einfach nur noch loswerden wollte. Jetzt bereue ich es, weil jetzt bräuchte man es eigentlich fast wieder, um es zeigen zu können. Ja.
Was war das für Kleidung, die in dieser Kiste noch war?
Oh je, ein T-Shirt, auf dem draufsteht Todesstrafe für Kinderschänder und ein Pullover, der den Aufdruck trägt, der Gott, der Eisen wachsen ließ, wollte keine Knechte.
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie nach 5 Jahren wieder in dieses alte Leben eingetaucht sind und diese Kiste aufgemacht haben?
Also auf der einen Seite ist es irgendwie so gar nicht mehr mein Leben, aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie doch noch da und das ist so beschämend und irgendwie auch so unfassbar, wie dumm ich war und irgendwie auch wie plump das alles ist. Also was für eine plumpe Masche ich da reingefallen bin.
Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie, so heißt ihr Buch. Wir reden darüber, wie Heidi Wenigenstein in dieser Szene aufgewachsen ist, wie es da so zugeht und warum es so schwer ist, da rauszukommen.
HR1. Genau meins.
Eigentlich beginnt das Leben von Heidi Wenigenstein in einer heilen Welt. Ein kleines Dorf in Bayern, 300 Einwohner nicht weit von Fürstenfeldbruck bei München. Wie sah ihr Zuhause aus?
Wir haben in einem Doppelhaushälfte, aber sehr große gewohnt, in so einem bayerischen Stil gebaut. Von innen hat sich die Einrichtung sehr von der Einrichtung bei meinen Freundinnen unterschieden. Mein Vater ist gerne nach Afrika gereist, also nach Südwestafrika, um zu jagen. Deswegen hatten wir auch irgendwelche Felle an der Wand von irgendwelchen Tieren. Und wir hatten Runengebäck an der Wand und gestickte Sprüche, Sinnessprüche auch. Und die Einrichtung war irgendwie so ein bisschen altmodisch. Also so war es eigentlich schon gemütlich, aber es war halt irgendwie, ich glaube, wenn ich da reingekommen wäre, ich hätte es total komisch gefunden.
Hätte ein Besucher erkennen können, hier herrscht eine etwas merkwürdige Gesinnung?
Ich glaube schon, eine ehemalige Schulfreundin von mir hat mir neulich mal gesagt, dass sie es bei uns zu Hause unheimlich fand. Also sie konnte das als Kind nicht in Worte fassen, aber sie hat zu ihrer Mutter damals gesagt, bei mir zu Hause ist es unheimlich. Und ich glaube, das beschreibt das ganz gut.
Was für Bücher standen im Regal? Wie sah ihr Kinderzimmer aus?
Bücher, also mein Vater war mit einem rechten Verleger befreundet. Wir haben jedes Jahr zu Weihnachten ein riesiges Paket mit Nazi-Büchern bekommen. Das Bücherregal war dementsprechend voll davon. Mein Kinderzimmer war absolut traurig. Mein Vater hat ja so die Strategie verfahren, dass man Kinder nicht verwöhnen darf und dass man deswegen Kinder ja auch mit so einer fast schon Kälte erziehen muss. Und deswegen haben wir keine Kinderzimmereinrichtung bekommen, sondern wir haben aussortierte Möbel aus irgendwelchen Zollbeständen bekommen, also aus irgendwelchen Zollwohnheimen, die dann olivgrün und weiß waren und eigentlich nicht mal von der Größe her auch nur annähernd für Kinder geeignet waren. Sah schon eher traurig aus.
Ihr Vater hat beim Zoll gearbeitet und er war und ist bis heute in der Neonazi-Szene eine bekannte Person. Woran liegt das? Ist er ein besonders guter Redner? Kann er Menschen ansprechen oder warum ist er bekannt in der Szene?
Also zum einen ist mein Vater ja schon seit Jahrzehnten in der Neonazi-Szene. Die Szene ist jetzt auch nicht so groß. Da lernt man am Ende dann irgendwann mal alle Leute kennen und man kennt sich. Zum anderen ist mein Vater schon irgendwie, habe ich dann mal von anderen Leuten so mitbekommen, irgendwie eine Persönlichkeit, die was ausstrahlt. Wahrscheinlich auch Menschen, die da irgendwie drauf anspringen. Und er schafft es schon auch zu sehen, was so gebraucht wird in der Szene. Also er hat ja in Sachsen dieses Feriendorf gekauft, auch mit dem Ziel damals, dort Nazis unterkommen zu lassen und auch Nazis dort zu beschäftigen.
Was für ein Tonfall herrschte bei Ihnen zu Hause?
Bei uns zu Hause herrschte eine sehr unangenehme Stimmung. Also mein Vater ist sehr autoritär aufgetreten, hat auch dementsprechend mit uns geredet. Also selten, eigentlich nie liebevoll, eher in so eine Richtung von Mobben, also jemanden runterzumachen, immer zu sagen, was er falsch macht, sich drüber lustig zu machen, wenn irgendwas blöd gelaufen ist, wenn man irgendwelche Eigenarten hatte oder so. Er wurde auch sehr schnell wütend. Mein Vater ist sehr jähzornig, hat auch wirklich teilweise sehr aggressive Ausbrüche.
Hat er sie geschlagen?
Ja. Ja, und meine Mutter ist da irgendwie total verschwunden mit ihrer Persönlichkeit. Ich hatte irgendwie dann jetzt im Nachhinein auch immer den Eindruck, sie hat sich da wirklich so fast aufgelöst, um mit ihm nicht in Konflikte zu kommen und ja.
War Ihre Mutter auch überzeugte Nazi-Frau oder hat sie nur immer genickt, weil er das so wollte?
Ganz sicher bin ich mir da bis heute nicht. Also ich glaube, meine Mutter hatte schon manche Sachen geglaubt, aber sie war da, glaube ich, nie so völlig überzeugt davon. Vor allem war sie nie so radikal.
Wie offen haben Sie in Ihrer Familie diese Gesinnung gelebt? Also wussten im Dorf alle, welcher Geist zu Hause herrschte oder haben Sie ein Doppelleben geführt?
Ich glaube, viele Leute hatten eine Ahnung davon, was bei uns los ist. Mein Vater war auch im Schützenverein, hat da bestimmt auch mal abends beim Bier irgendwie seine blöden rassistischen Witze losgelassen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da Leute irgendwie so ein bisschen was mitbekommen haben. Aber ich glaube, es war nie so offensichtlich. Und er hat schon probiert, auch besonders um seinen Job nicht zu gefährden, das zu verstecken.
Und als Kind fanden Sie das alles normal oder haben Sie als Kind auch schon gedacht, das ist alles irgendwie ein bisschen komisch?
Ja, für mich war es normal. Meine Familie war so, aber ich wusste, dass es für andere komisch ist.
Heidi Benneckenstein in HR1.
HR1. Genau meins.
Wie lebt man als Kind, wenn man im faschistischen Umfeld aufwächst? Heidi Benneckenstein beschreibt diese Szene in ihrem Buch sehr deutlich. Ganz wichtig sind immer diese Ferienlager. Das klingt auf den ersten Blick so ein bisschen nach Pfadfinderromantik, aber eben nur auf den ersten Blick. Was war der Unterschied zu einem normalen Ferienlager, wenn Sie dahin gefahren sind?
Ein normales Ferienlager ist ja irgendwie pädagogisch. Es geht darum, die Kinder zu beschäftigen, schöne Ferien zu haben, ja, was Schönes, Gemeinsames zu erleben. In der HDJ ging es sehr diszipliniert zu, also es wurde gedrillt.
HDJ steht für Heimattreue Deutsche Jugend.
Genau. Also,
ja, das lehnt sich so ein bisschen an HJ der Hitlerjugend an,
ja,
aber
genau,
man hat Hitler natürlich durch Heimattreue ersetzt. Ja.
Ja, genau. Aber es ist also dieses Wortspiel ist da schon da, diese Anlehnung. Ja, es ging in erster Linie darum, den Kindern rechtsextreme Inhalte zu vermitteln und den Gemeinschaftsgeist zu stärken, die Kinder in dieser Masse untergehen zu lassen, also ein Teil dieser Menge zu sein, ein Teil dieser Bewegung zu sein und die Kinder auch aus dieser Gesellschaft zu ziehen.
Also wie hat man das versucht, die Kinder aus der Gesellschaft zu ziehen? Mit Drill?
Mit Drill und mit Aufhetzen. Also uns wurde auch immer erzählt, wie schlecht die Gesellschaft für uns ist, dass die Gesellschaft uns schadet, dass sie uns gefährdet, dass es keiner ehrlich mit uns meint.
Wie sah dieser Drill aus? Was mussten Sie da machen in diesen Lagern?
Es war eigentlich wie bei der Bundeswehr. Also wir mussten antreten. Wenn das nicht funktioniert hat, wurde das geübt. Also es nannte sich auch Formaldienst. Dann musste man stundenlang sogar die Kleinsten in der Sonne oder bei jedem Wetter auf jeden Fall antreten üben, bis das reibungslos funktioniert hat.
Da waren Sie 8, 9, 10. Wie hat der Drill auf Sie gewirkt?
Ich habe das mitgemacht. Ich habe dagegen nie offen rebelliert. Aber es hat mit mir auch nichts gemacht. Ich habe das da mitgemacht, aber es
ist halt so.
Es ist so, ja.
Hatten Sie dadurch mehr Angst bekommen oder hat es dazu geführt, dass Sie tatsächlich abgehärtet wurden, was ja damit bezweckt werden sollte?
Abgestumpft. Ich bin abgestumpft, aber ich bin nicht abgehärtet. Also das ist ja nichts, womit man irgendwie was anfangen kann oder was man im Leben können muss oder was man zu Hause irgendwie braucht oder so. Aber es stumpft einen ab, wenn man ständig immer wieder antritt und ja.
Aber außerhalb der Ferien haben Sie natürlich auch am ganz normalen Leben teilgenommen. Sie sind auf eine normale staatliche Schule gegangen. Da muss doch wenigstens aufgefallen sein, dass irgendwas nicht stimmt in Ihrer Familie, oder?
Das war ja in den 90er Jahren in so einem bayerischen kleinen Dorf. Es fanden alle irgendwie komisch und es wusste aber keiner, wie er damit umgehen soll. Also selbst wenn die Lehrer was mitbekommen haben, die eben, glaube ich.
Gab es eine Situation, wo Sie denken, da muss doch jetzt ein Lehrer was gemerkt haben?
Da gab es schon diverse Situationen.
Zum Beispiel?
Ich überlege gerade, in der Grundschule hat meine Lehrerin in der ersten und zweiten Klasse Bücher mit uns gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, um welches Kinderbuch es da ging. Auf jeden Fall haben meine Eltern sich da sehr darüber aufgeregt, dass wir dieses Buch lesen. Und später dann in der dritten, vierten Klasse haben wir im Musikunterricht Flöte gespielt und haben dort auf der Flöte das Deutschlandlied gespielt. Und ich habe dann wirklich so aus einer Naivität, gar nicht um zu provozieren, dann ein Liederbuch aus der HDJ mitgebracht und habe der Lehrerin gezeigt, dass das Deutschlandlied 3 Strophen hat.
Was hat die Lehrerin da gesagt?
Nichts. Also
sie hat nichts gesagt?
Nee, also ich weiß, dass sie sich da auch ganz klar positioniert jetzt. Aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war die damit völlig überfordert.
Später haben Sie dann mal mit der Schule das Konzentrationslager Dachau besucht. Vielleicht hatte der Lehrer dann die Absicht, Ihnen die Augen zu öffnen vielleicht damit?
Nee, der hatte da nicht so pädagogische Ambitionen. Im Konzentrationslager habe ich mich ja dann, anders als mein Vater mir das gesagt hat, auch ruhig verhalten.
Ihr Vater hatte Sie vorher vorbereitet?
Ja, der hat mich vorbereitet. Ich wollte nicht in die Gedenkstätte gehen. Ich wollte zu Hause bleiben, weil mir das unangenehm war. Mein Vater hat gesagt, ich soll hingehen, hat mir gesagt, was ich da für Fragen stellen soll, wie ich die Person, die uns durch die Gedenkstätte leitet, da provozieren kann.
Also Ihr Vater ist ein Holocaustleugner. Richtig, und er wollte Ihnen Fragen eintrichtern, die hinterfragen, ob das alles wirklich stimmt, was man da sieht.
Okay. Ja. Und ich habe mich aber dann da auch nicht getraut.
Wie haben Sie sich dann gefühlt, als Sie dann in dieser Gedenkstätte waren?
Ich muss leider sagen, beim ersten Mal hat es überhaupt nichts mit mir gemacht. Also das hat mich nicht berührt. Ich glaube, ich war da auch so abgestumpft und hat das alles so von mir weg, diese sämtliche Emotionen und auch die Empathie irgendwie so völlig abgelöst irgendwie. Erst beim zweiten Mal, das war aber dann auch schon nach meinem Ausstieg, hat mich der Besuch in der Gedenkstätte dann tatsächlich berührt und ich habe auch dann nicht mal mehr im Ansatz verstanden, wie ich den Holocaust leugnen konnte.
Heidi Bennekenstein in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Heidi Bennekenstein, die Autoren des Buches Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Was lief bei Ihnen zu Hause eigentlich für Musik?
Das ist eine gute Frage. Wir haben zu Hause eigentlich selten richtig Musik gehört. Also meine Eltern... Wir hatten Marschmusik, wir hatten auch verbotene rechtsextreme Musik zu Hause. Wir hatten klassische Musik, aber bei uns wurde selten Musik gehört. Meine Mutter hat viel Radio gehört, die hat eben Bayern 1 und sowas gehört, aber so gezielt Musik haben wir eigentlich nicht gehört.
Aber Musik ist in der rechten Szene schon auch wichtig.
Ja, also gerade für die Jüngeren ist die Musik eben der Einstieg. Also viele Jugendliche steigen über den Freundeskreis ein, die hören da die Musik, finden das irgendwie cool, merken, dass sie damit irgendwie auch provozieren können, fühlen sich vielleicht sogar von den Texten auch angesprochen und steigen dann über die Musik ein. Ja.
Ihr erster Musikwunsch bei uns ist von Metallica. Haben Sie das auch schon in Ihrem ersten Leben gehört oder erst später entdeckt?
Metallica höre ich eigentlich heute gar nicht mehr. Ich finde das Lied immer noch gut, aber ich höre es gar nicht mehr.
Okay.
Aber damals... war das so in der Zeit, in der so die ersten Ausstiegsgedanken kamen, war das ein sehr wichtiges Lied irgendwie.
Können Sie das beschreiben? Warum war das wichtig?
Ja, das ist so ein bisschen das Lied von mir und meinem Mann. Also wir haben das damals beide sehr gerne gehört. Wir waren auch da mal auf einem Metallica-Konzert. Ja, das verbinde ich irgendwie damit mit
also
dieser
sind das
Zeit.
Gute Erinnerungen in dem
ja,
Fall. Gut.
Ja.
Metallica, Nothing Else Matters für Heidi Bennekenstein.
So close, no matter.
Heidi Bennekenstein erzählt uns heute ihre Lebensgeschichte im HR1 Talk. Wir säßen natürlich nicht hier, wenn sie in der Neonazi-Szene geblieben wären. Wann bekam ihr faschistisches Weltbild die ersten Risse?
Als ich mich selber so in dieser Szene bewegt habe, habe ich gemerkt, dass ganz viele Leute in der Szene gar nicht so leben, wie das die Ideologie eigentlich vorschreibt, wie das im NS gedacht ist. Und das hat mich so wahnsinnig gestört, dass die Leute so falsch sind und gar nicht so leben und sich gar nicht die Mühe geben, so undiszipliniert sind.
Ach so, Ihre Kritik kam erst von der anderen
genau,
Seite.
Genau,
Sie haben eine Verlogenheit festgestellt zwischen Ideologie und wahrem Leben.
Und dass das irgendwie nicht zu vereinbaren ist.
Was waren diese Widersprüche, die Ihnen da aufgefallen sind?
Also mir ging es natürlich erst, meine Eltern sind ja geschieden, mein Vater war auch alles andere als treu meiner Mutter gegenüber und solche Sachen haben mich immer wahnsinnig geärgert, dass die Männer da irgendwie alle nach außen hin die heile Familie spielen, aber ihre Frauen nach Strich und Faden betrügen, sich mit den Kindern nur beschäftigen, wenn das irgendwie gerade passend ist, also wenn man da irgendwie was darstellen möchte auf irgendwelchen Veranstaltungen und so, und solche Sachen sind mir aufgestoßen oder irgendwann ist mir auch mal aufgefallen, auch wenn ich das zu dem Zeitpunkt selber getan habe, aber dass dieser massive Alkoholmissbrauch, dass es eigentlich dann nur darum geht, sich da irgendwie zu betäuben, aber dass das ja eigentlich auch in der Ideologie ganz anders gedacht ist, eigentlich, ja, mit dem gesunden Geist und gesunder Körper und ja.
Gut, diese Probleme gibt es natürlich auch außerhalb der rechtsradikalen Szene. Ja. Aber was waren so die Punkte?
Aber das sind ja die Punkte, man sagt ja, man möchte sich von der Gesellschaft abheben, man ist was Besseres, man ist disziplinierter, man lebt nach Werten und Traditionen und die Gesellschaft ist so verkommen.
Ja. Und wann haben Sie das erste Mal gedacht, ich muss raus aus dieser Szene, das ist alles nichts?
Ja, irgendwann über die Kritikpunkte, die ich da hatte, haben mein Mann und ich dann festgestellt, dass ja irgendwie mit dieser Ideologie auch irgendwas nicht stimmt, dass der ganz viele Sachen irgendwie auch irgendwie nicht richtig sind, dass die Leute sich auch irgendwie in Themen reinsteigern, die für mich gar keine Themen waren. Also damals kam diese Angst vor Islamismus auf. Die Leute haben dann Demos gegen Islamismus gemacht und ich habe mich, also wir haben in München gelebt, ich habe mich gefragt, wo ist hier die Islamisierung? Ich konnte das irgendwie alles gar nicht mehr nachvollziehen, was da passiert. Und dann kamen so die ersten Zweifel, aber bis dahin war es noch ein paar Jahre, bis wir dann tatsächlich ausgestiegen sind.
Warum dauert das ein paar Jahre? Warum haben Sie nicht eines Abends gesagt, so okay, das wollen wir nicht mehr, abmorgen machen wir es nicht mehr? Warum ist das so schwer?
Weil das eine geschlossene Ideologie ist und die abzulegen bedeutet ja auch, dass man sich selbst komplett hinterfragen muss, sich eingestehen muss, dass man sein ganzes Leben lang, also es war ja mein ganzes Leben lang, einer so großen Lüge aufgelaufen ist und ja, sein ganzes Leben eigentlich daran auch verschwendet hat. Und das ist so schwer. Also sich das
Leben verschwendet ist natürlich schon eine sehr krasse Erkenntnis. Ne? Hatten Sie das Gefühl, ich habe mein Leben verschwendet?
Ich habe auch heute noch das Gefühl, dass ich meine Jugend irgendwie verschwendet habe. In der Zeit, in der meine Mitschüler irgendwie so ganz banale Erfahrungen gemacht haben, die man in der Pubertät so macht, bin ich auf Demos gerannt und habe irgendwelche NS-Größen verehrt. Das ist einfach so eine verschwendete Zeit. Das ist einfach schade.
Deshalb war es wichtig, dass Sie gemeinsam mit Ihrem heutigen Ehemann ausgestiegen sind. Also zu zweit schafft man es leicht, weil man sich gegenseitig bestärken muss. Brauchten Sie trotzdem auch noch Hilfe von außen?
Ja.
Wie kam das?
Also wir haben die ersten Ausstiegsschritte alleine geschafft. Es war auch leichter zu zweit, weil man muss sich ja auch irgendwie eine Strategie überlegen, wie man die Szene erstmal blockt, also wie man die Leute erstmal von sich fernhält, dass man nicht ständig irgendwie abends zum Biertrinken eingeladen wird und da auf eine Demo und da auf einen Lieder. Also mein Mann hat ja auch, war ja Liedermacher in der Szene, dass der nicht ständig Auftrittsanfragen bekommt und so. Ja.
Da haben Sie erst Ausreden sich ausgedacht.
Ja, da haben wir uns erst Ausreden ausgedacht und haben uns dann da auch entzogen, indem wir umgezogen sind und einen anderen Wohnort genannt haben, als wir tatsächlich hingezogen sind, haben unsere Ausbildungen angefangen, haben da auch irgendwie Lügen erzählt und so. Und dann haben wir irgendwann an dem Punkt festgestellt, dass wir ja aber eigentlich so nicht weitermachen können. Wir können ja nicht immer lügen und die auf Abstand halten und aber irgendwie nicht abschließen und aber auch irgendwie nicht vorwärts kommen. Und an dem Punkt haben wir uns dann an Exit gewandt. Das ist so das zivilgesellschaftliche Angebot für Aussteiger in Deutschland. Und ja, da haben wir dann die große Strategiebesprechung gehabt.
Darf ich fragen, was kam raus bei dieser Strategiebesprechung?
Zum einen, das ist ja bei uns der wichtigste Punkt gewesen, ist es einmal diese Gefährdung abzuklären, also inwieweit wir gefährdet sind, was man dagegen unternehmen kann und muss. Es gibt auch Aussteiger, die müssen dann tatsächlich nochmal umziehen, weil es in dem Wohnort zu gefährlich ist. Das war jetzt bei uns nicht so. Und dann eben auch einfach, wie es weitergeht. Wir haben damals wirklich wahrscheinlich unter dem Existenzminimum gelebt, denn wir hatten ja beide keine Ausbildung und nichts.
Heidi Benneckenstein über die schwierige Zeit des Ausstiegs.
HR1. Genau meins.
Der HR1 Talk. Wir wollen nicht nur in der Vergangenheit kramen von unserem Gast. Deshalb haben wir als Überraschungsgast für Heidi Benneckenstein eine Person aus dem jetzigen Leben gesucht und gefunden. Schönen guten Morgen, Frau Überraschungsgast.
Hallo, guten Morgen. Hallo Heidi.
Hallo Sandrina.
Sofort erkannt. Da war ich nicht sicher. Sandrina Anders, Ihre Kollegin aus der Kindertagesstätte. Vielen Dank, dass Sie am Telefon sind. Was war Ihr erster Eindruck, als Sie damals Heidi kennenlernten, als neue Kollegin?
Heidi? Ja. Sehr positiv. Ich finde, sie ist sehr offen, ein offenes Wesen. geht auf die Leute zu. Also es hat tatsächlich dann einfach auch gut gepasst, als sie sich beworben hat. Und ja, also einfach alles war positiv.
Aber bei der Bewerbung hat sie ihre Vergangenheit vermutlich noch nicht erwähnt.
Nee, tatsächlich war das da noch kein Thema, sondern erst als wir zusammen angefangen haben zu arbeiten, dann nach einer Weile, als sie gemerkt hat, auch das passt, hat sie das Thema dann offengelegt.
Frau Anders, wie war das für Sie, als Sie das erfahren haben? Waren Sie geschockt?
Nee, ich habe es mir tatsächlich einfach mal angehört und ich hätte nicht vermutet, dass die Heidi so einen Hintergrund hat. Aber sie ist ja auch ausgestiegen und es ist ja was sehr Positives und es ist mutig und sie engagieren sich da. Also ich habe da einfach tatsächlich ja kein Problem damit, weil ich es einfach gut finde, dass sie ausgestiegen ist und dass sie da den Mut hat, es auch offen anzusprechen. Und von daher war das okay so.
Gab es Diskussionen, ob sie da noch arbeiten kann? Ich meine, in der Kindertagesstätte ein ehemaliger Nazi, das ist natürlich schon auch heikel.
Also tatsächlich haben es die Eltern gar nicht so mitbekommen. Also jetzt mit den ganzen Presseberichten schon kommen Familien auf mich zu. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass da irgendwer ein Problem damit hat, sondern mehr so, ach, wir wussten es nicht und wir haben das jetzt vom Buch erfahren. Und ich habe da bei keinem den Eindruck, dass die damit ein Problem haben. Aber auch für uns war es auch klar, also die Heidi arbeitet gut mit uns und die Vergangenheit liegt hinter ihr. Sie hat das alles offen kommuniziert und es war tatsächlich für uns nie die Frage, ob sie bleiben kann oder nicht.
Hatten Sie Angst vor Kritik oder vor einem Rausschmiss, wenn man sowas sagt?
Vor dem Rausschmiss auf jeden Fall. Ja, und eben auch davor, dass es eben dann Eltern gibt, die dann Angst haben, dass ich mit ihren Kindern nicht kann oder dass ich irgendwie aus meiner Vergangenheit Erziehungsmethoden mitbringe oder so, was ich irgendwie auch hätte nachvollziehen können, diesen Gedanken. Aber ich habe mich ja auch immer bemüht, so nicht zu sein und das ist mir auch unglaublich wichtig und es wäre schon für mich sehr traurig gewesen, wenn das jemand so gedacht hätte.
Hat aber niemand gesagt.
Nein.
Wie ist es denn so? Also ich meine, jetzt mal abgesehen von dem faschistischen Hintergrund, hatte Heidi eine sehr strenge Kindheit mit sehr viel Drill. Merkt man ihr das an?
Nein, finde ich nicht. Also weder im Umgang mit uns und mit den Kindern erst recht nicht.
Wie geht sie denn selbst mit Kindern um?
Sehr offen. Sie lässt sie partizipieren. Ihre Meinung zählt, also alles so, wie wir es uns für unsere Kindertagesstätte und für die Erziehung mit den Kindern wünschen.
Das heißt, Sie wollen dann auch gezielt Sachen anders machen, als Sie selbst als Kind erlebt haben, vermutlich?
Ja, richtig. Und ich merke auch, dass eben der richtige Weg ist, Kinder zu erziehen und nicht so, wie ich erzogen wurde.
Fällt Ihnen das manchmal schwer?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist natürlicher, Kinder so zu erziehen und sie mitentscheiden zu lassen und sie anzuhören, als über ihre Bedürfnisse so hinwegzugehen.
Frau Anders, was können Sie noch erzählen über Heidi? Wie ist sie sonst so, wenn sie nicht arbeitet?
Lustig. Man hat viel Spaß mit ihr oder ich habe sehr viel Spaß mit ihr. Ich kann mit ihr tatsächlich über sehr viele Themen einfach offen diskutieren und es sind tatsächlich auch öfter Diskussionen. Aber sie kann einfach mir ihre Meinung mitteilen und meine Meinung zählt auch und es schätze ich tatsächlich sehr an der Freundschaft mit ihr.
Und wie oft ist das Thema Vergangenheit dann noch Thema heute oder ist das unter Ihnen inzwischen abgehakt?
Also hin und wieder habe ich da schon Fragen, also weil klar, sie ist einfach so ganz anders erzogen worden oder sie hat dann auch wieder eine Geschichte dazu zu erzählen, aber also oft ist es tatsächlich auch einfach gar nicht mehr Thema.
Frau Anders, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben und ein bisschen was erzählt haben. Die Heidi war ein bisschen skeptisch. Wer ist denn da wohl am Telefon?
Ja.
Aber es war nicht schlimm, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe mich gefreut.
Das freut uns. Frau Anders, danke schön, dass Sie mitgemacht haben.
Ja, gerne.
Tschüss.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Heidi Bennekenstein ist eine sympathische junge Frau, der niemand zutrauen würde, dass sie auch gewalttätig sein kann. Aber das stimmt nicht. Sie schreibt in ihrem Buch, dass sie auch mal kräftig zugeschlagen hat. Was war das für eine Situation damals?
Da war ich 16. Da ist in Passau, an dem Ort habe ich zu dem Zeitpunkt gelebt, ein Alt-Nazi gestorben, der bundesweit in der Szene sehr beliebt war und auch sehr verehrt wurde. Ja, dann hat sich die ganze Szene aus ganz Deutschland zur Beerdigung getroffen. Also es war echt das Who is Who der Nazi-Szene da. Das Ganze wurde dann auch so aufgezogen mit Fahnen. Und als der Sarg in die Erde gesenkt wurde, wurde dann eine Hakenkreuzfahne mit ins Grab gelegt, weil das wohl der letzte Wunsch des Verstorbenen war. Und auf dieser Beerdigung war ein Fotograf anwesend, ein Journalist, den wir also alle Nazis so als Antifa-Fotograf gesehen haben. Und das war für mich also aus meiner damaligen Perspektive, die reine Provokation. Und nach der Beerdigung, als wir den Friedhof verlassen haben, sind wir auf den losgegangen und haben den zusammengeschlagen.
Sie haben auch zugeschlagen?
Ja, ich habe auch zugeschlagen.
Können Sie das jetzt erklären, warum Sie da so aggressiv wurden?
Der wahre Grund ist wahrscheinlich der, dass ich restlos frustriert war über mein eigenes Leben und einfach nur unzufrieden.
Waren Sie im Moment danach stolz auf diese Tat oder haben Sie sich geschämt?
Damals war ich als erstes stolz. Also ich war erschrocken darüber, wie aggressiv ich war und wie sehr ich da ausgerastet bin. Aber dass wir das gemacht haben, das habe ich verteidigt und darauf war ich auch stolz.
Haben Sie den Mann nochmal wiedergesehen?
Ja, also wir sehen uns regelmäßig.
Regelmäßig? Haben Sie sich entschuldigt dann? Und
ich habe mich entschuldigt und der ist auch so großherzig, dass das für ihn irgendwie kein Thema mehr ist. Und ja.
Gleich lernen wir Heidi Bennekenstein noch etwas genauer kennen. Dann kommt der hr1-Fragebogen.
hr1. Genau meins.
Heidi Bennekenstein ist heute bei uns im Studio, Autorin des Buches Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Also solche Fragebögen und Talkshow-Auftritte sind noch relativ neu für Sie, aber es ist Ihnen ja auch wichtig, darüber zu reden.
Ja, es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass besonders diese völkische Szene, die immer so keiner irgendwie wahrnimmt, dass die gesehen wird und auch das, den Leuten so ein bisschen näher zu bringen, was da eigentlich passiert.
Gut, der hr1-Fragebogen, der ist dann auch neu für Sie, aber das machen Sie bestimmt mit Links. Ein paar Stichworte für Sie. Mein schönstes Privileg, fängt es immer an, das ist ein bisschen schwierig, mein schönstes Privileg als Aussteigerin aus der Nazi-Szene ist?
Die Freiheit.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Die Butterpreise sind gerade gestiegen. Ich weiß es gerade nicht, also es schwankt, aber es ist gerade sehr teuer.
Meine schönste Reise war?
Ich bin mit meinem Mann vorletztes Jahr in Gdansk gewesen, also in Polen, und das war, ich glaube, es war sehr schön.
Von meinem Kind habe ich gelernt?
Ich habe von ihm gelernt, diese offene Art, auf andere zuzugehen und dass man Kinder auch nicht in der Freiheit so beschneiden kann. Also es hat keinen Sinn, Kinder zu irgendwas zu zwingen, was sie partout nicht wollen.
Ich hasse es, wenn?
Ich weiß gar nicht, gerade fällt mir nichts ein dazu.
Sie hassen nicht mehr?
Nee, nicht mehr so richtig.
Für Sie ist also, das es auch gibt eine tolle Erkenntnis, ne? Ja, nicht mehr zu hassen?
Nee, eigentlich gar nicht. Also es gibt schon Sachen, die mich irgendwie nerven und manchmal bin ich auch wütend, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich irgendwie sage, das macht mich fix und fertig und ich komme nicht mehr klar.
Glück bedeutet für mich?
Wenn man glücklich ist, ist man so mit sich selbst im Reinen und zufrieden und es ist so ein Zustand, so der so, weiß ich nicht, so friedlich ist auch.
Und Sie haben diesen Zustand jetzt manchmal?
Ja.
Schön. Das Dumme an der Demokratie ist?
Ja, dass man auch mit Nazis leben muss.
Bereut habe ich?
Meine Vergangenheit.
Der Glaube?
Der Glaube ist für viele Menschen sehr wichtig.
Für Sie nicht?
Ihn akzeptieren. Für mich persönlich nicht. Ich weiß aber, also ich möchte meinen Sohn schon religiös erziehen, weil ich denke, dass es für Kinder auch wichtig ist.
Ich habe Angst vor?
Ja, ich habe im Moment immer Sorge, dass unsere Demokratie unter dieser Situation auf der Welt gerade leidet.
Treue?
Ist mir wichtig, ja.
Das Handtelefon?
Ist ein Begriff, über den ich schon immer sehr lachen musste.
Das müssen Sie kurz erklären.
Ja, das Handtelefon war der Begriff meines Vaters für das Handy.
Und warum dürfen Sie nicht Handy sagen?
Weil das ein Begriff aus dem englischen Amerikanischen ist, der da irgendwie abgeleitet wurde, hat er behauptet. Für mich ist es einfach.
Dabei sagen die
Engländer
Mobile Phone.
Ja,
das ist ja nicht
mal
Englisch. Nicht mal das
Sachen,
ist richtig.
Viele Sachen, die in der Szene gesagt werden, sind einfach so falsch. Und es ist einfach nur so lächerlich, auf so einem Wort so rumzureiten. Ja, auf jeden Fall durften wir nicht Handy sagen, sondern mussten Handtelefon oder Mobiltelefon sagen. Mobil ist zwar auch kein deutsches Wort, aber.
Das Handtelefon, ja. Okay. Ralf Wohlleben.
Ja, Ralf Wohlleben ist eine gestörte Person für mich.
Er ist einer der Angeklagten im NSU-Prozess. Ihm wird vorgeworfen, die Tatwaffen besorgt zu haben. Sie haben ihn kennengelernt.
Ja.
Warum sagen Sie eine psychisch gestörte Person?
Ich habe ihn ja im Braunen Haus in Jena kennengelernt, also ein Treffpunkt, ein Haus der Nazis. An dem Abend hat er sich so total daneben, also ich habe ihn ja nur diesen einen Abend kennengelernt, aber ich glaube ehrlich gesagt, so wie die anderen darauf reagiert haben, hat er sich immer so benommen, hat sich total daneben benommen und irgendwie, also ja, wie irre eigentlich. Und weiß nicht, wenn ich ihn jetzt so im NSU-Prozess erlebe, dann bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass mit dem irgendwas nicht stimmt.
Über den NSU-Prozess reden wir gleich noch ausführlich. Jetzt erstmal vielen Dank für das Ausfüllen des HR1-Fragebogen und der nächste Musikwunsch, Linkin Park. Was verbinden Sie damit?
Ja, Linkin Park habe ich in einer Zeit gehört, so mit 12, in der ich auch irgendwie so gar keinen Bock auf die Szene hatte. Da hatte ich mal so eine kurze Phase, da wollte ich damit auch nichts zu tun haben und da habe ich sehr viel Linkin Park gehört und das verbinde ich irgendwie auch heute noch damit.
Linkin Park, Numb für Heidi Benneckenstein.
Genau meins.
Wenn wir über die rechtsextremistische Szene in Deutschland reden, dann müssen wir unser Bild ein bisschen zurechtrücken, denn diese Szene sieht heute anders aus als früher. Das habe ich aus Ihrem Buch auch gelernt. Neonazis tarnen sich als Biobauern. Man findet sie unter Veganern. Also das habe ich noch nie gehört. Heidi Benneckenstein kennt diese Szene gut. Wie passt das zusammen?
Speziell jetzt auf Biobauern und Veganer gemünzt. Nazis rechtfertigen diese Lebensweise damit, dass es im Dritten Reich die ersten Tierschutzgesetze gab und Hitler ja ein großer Tierfreund war, deswegen Vegetarier war und sich auch immer Hunde gehalten hat und so. Das ist natürlich so nicht richtig. Also im Dritten Reich wurde massiv viel gejagt. Also Göring war ja ein großer Jäger und Hitler war Vegetarier aus gesundheitlichen Gründen. Aber man tut eben so, als hätte diese ganze Tierliebe und dieses ganze Naturverbundene den Ursprung im Dritten Reich.
Aber ich meine, Biobauern, Müsli-Fans und so, das sind ja eigentlich immer so Klischees der linken Szene gewesen.
Ich glaube, dass man das lange Zeit auch nicht wahrgenommen hat, dass es auch viele Nazis gibt, die so leben. Diese Biobauern sind ja auch oft Impfgegner, lehnen die Pharmaindustrie ab, lehnen irgendwie diesen Staat ab, lehnen eigentlich alles ab, was mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Es gab schon immer, es gibt es jetzt nur vermehrt und offener. Also sie verstecken sich nicht mehr so.
Das heißt, die Nazi-Szene ist heute nicht mehr so einheitlich wie früher. Was ist Ihr Eindruck? Wie hat sich diese Szene in den letzten Jahren verändert?
Die Szene hat schon vor einigen Jahren festgestellt, dass sie, wenn sie Nachwuchs haben möchte, wenn sie neue Leute ziehen möchte, dass sie sich öffnen müssen gegenüber moderneren, jugendlicheren Erscheinungsbildern. Dass man auch mehr Leute erreicht, wenn man sich auch in der Musik öffnet, wenn man nicht mehr nur die Leute nur über Rechtsrock ziehen möchte. Es gibt ja mittlerweile auch Hip-Hop von Nazis. Ja, also man versucht auf allen möglichen Wegen die Jugendlichen zu erreichen.
Um irgendwie modern zu wirken.
Und auch modern zu wirken, ja.
Wie hat sich das Feindbild der Nazi-Szene verändert?
Ich würde sagen, das Feindbild hat sich gar nicht so sehr verändert. Die Nazis sind nach wie vor antisemitisch, sind nach wie vor rassistisch, sie lehnen nach wie vor den Staat ab. Hinzugekommen ist das große Thema jetzt natürlich der Islam, der jetzt nochmal mehr in den Fokus gerückt ist durch eben einfach den Terror und ja.
Aber dieses klassische rassistische Feindbild, das hat sich doch auch verändert. Also Sie schreiben in dem Buch zum Beispiel auch, dass Sie durchaus auch mal zur Dönerbude gegangen sind. Da würde ich sagen, ein Nazi geht ja nicht zur Dönerbude, weil er türkenfeindlich ist, oder?
Ich bin nicht Döner essen gegangen.
Sind Sie nicht?
Nee.
Aus dem Grund?
Aus dem Grund. Echt? Und weil ich irgendwie die Zubereitung irgendwie immer ein bisschen eklig fand oder so. Ich konnte einfach damit nichts anfangen. Wir haben ja auch überhaupt sehr wenig Essen aus anderen Kulturen gegessen. Ja, das gab es aber auch schon immer, dass Nazis heimlich dann Döner essen gegangen sind, weil es ihnen einfach geschmeckt hat. Ja, das ist gang und gäbe eigentlich.
Also da zeigen sie auch die Verlogenheit.
Es ist ja auch so ein bisschen plump, den Rassismus dann nur darauf zu beziehen. Also.
Was ist das Gefährlichste momentan an dieser Szene?
Die Szene glaubt im Moment durch den Wahlerfolg der AfD und die Stimme in der Bevölkerung, dass sich der Tag der Revolution nähert. Die Aktionen werden militanter, das hat man schon zu den Hochzeiten in der Flüchtlingskrise gemerkt, dass man nicht mehr davor zurückschreckt, wirklich Gewalttaten auszuüben, also so wie in den 90ern. Ja, und dieser Zulauf bestärkt sie und lässt sie auch mutiger werden.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Heidi Benneckenstein. Ich musste bei der Vorbereitung auf diese Sendung oft an einen Song von den Ärzten denken. Schrei nach Liebe, Anfang der 90er war das ein Hit. Und ich habe mich damals oft gefragt, wie denken eigentlich rechte Jugendliche, wenn sie dieses Lied im Radio hören? Diese Frage kann ich nun heute endlich klären. Eigentlich richtete sich das Lied damals an Sie, oder? Haben Sie sich angesprochen gefühlt damals?
Insoweit schon, dass ich mich darüber geärgert habe. Also auch über diverse Lieder der Toten Hosen, die ja auch an die Szene gehen. Leider muss man dann halt auch irgendwie immer zugeben, dass die Musik, die Nazi-Szene hat, einfach nicht so gut ist. Und man hört dann doch auch immer wieder gerne mal die Toten Hosen oder die Ärzte.
Sie haben als Nazi die Ärzte gehört? In dieser Zeit schon?
Besonders die Toten Hosen.
Und wie fanden Sie diesen Text? Hat sie dir erreicht?
Der Text hat mich jetzt
Also du bist wirklich saudumm, ich habe ihn hier ausgedruckt extra, ja? Du bist wirklich saudumm, darum geht's dir gut. Hass ist eine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Und damit fängt es an.
Ja, und dann geht es ja weiter mit den Springerstiefeln und so. Aber das hat mich jetzt nicht so unbedingt immer angesprochen. Aber klar, geärgert habe ich mich schon mit diesem saudumm. Und die Leute finden den Text ja auch lustig. Und natürlich möchte man irgendwie nicht unbedingt als Witzfigur dann dastehen.
Zwischen Störkraft und den Onkels steht eine Kuschelrock-CD.
Ja, das kann man dann eigentlich fast schon wieder nicht verleugnen.
Ist da was Wahres dran?
Ja, natürlich.
Nämlich?
Naja, also auch Nazis hören dann gerne auch mal irgendwie softere Sachen oder eben auch gerne mal die Toten Hosen. Also irgendwie so ganz passt es dann doch nicht.
Und eine Sache in Ihrem Buch ist, die rechte Szene, schreiben Sie, besteht größtenteils aus Männern, die Angst haben vor Frauen und Verantwortung. Die haben keine Träume und keine Leidenschaft.
Ja, das ist so, meiner Meinung nach. Also so habe ich das immer empfunden. Dass, also auch im Nachhinein, wenn ich da so drüber nachdenke, da fehlt irgendwie das Selbstbewusstsein und es fehlt irgendwie Perspektive und es fehlt irgendwie auch die Fähigkeit, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben und daraus entsteht dann.
Also so haben Sie sowas. Die Männer in dieser Szene damals wirklich erlebt?
Ja.
Angst vor Frauen? Der große Nazi hat Angst vor Frauen?
Ja, aber irgendwie weiß man ja dann doch nicht so richtig, wie man mit Frauen umgehen soll. Man weiß nicht, wie man Frauen ansprechen soll. Man ist nicht so stabil, dass man irgendwie auch wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe führen kann. Also die Frauen sollen ja klein gehalten werden, damit sie eben nicht den Männern irgendwie Widersprüche geben, weil das wäre dann nicht auszuhalten.
Dann passt ja diese Zeile schon wie die Faust aufs Auge, oder? Zwischen Störkraft und den Onkels steht die Kuschelrock-CD. Ja. Dann hören wir jetzt die Ärzte aus dem Jahr 1993. Schrei nach Liebe.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit.
Oh, oh, oh. Arschloch!
HR1. Genau meins.
Die Morde des NSU, des nationalsozialistischen Untergrundes, beschäftigt die Justiz schon 4 Jahre lang. Beate Zschäpe soll nach dem Willen der Bundesanwaltschaft lebenslang hinter Gittern. Heidi Benneckenstein war jahrelang selbst aktiv in der rechten Szene. Mit welchen Gefühlen haben Sie diesen Prozess eigentlich verfolgt?
Also am Anfang konnte ich mir da gar nichts drunter vorstellen, wie das abzulaufen hat. Ich war am Anfang auch sehr interessiert, weil ich irgendwie schon gehofft habe, dass da auch Fragen beantwortet werden von den Angeklagten oder dass man irgendwie so ein bisschen mehr dahinter kommt, wie das alles abgelaufen ist. Mittlerweile zieht sich der Prozess ja jetzt schon eine ganze Zeit. Es sind leider nicht so viele Sachen ans Licht gekommen, wie erhofft. Ich wünsche mir jetzt eigentlich nur noch, dass die bestraft werden. Und auch, dass die ganzen Opfer und Angehörigen da auch entschädigt werden.
Was hätten Sie sich noch erhofft, was noch hätte rauskommen sollen?
Zum einen ist ja noch überhaupt nicht klar, inwieweit Beate Zschäpe da mitgearbeitet hat. Nach wie vor ist ja auch bei den Nebenangeklagten die Rolle irgendwie noch ganz, ganz offen und irgendwie noch alles noch sehr dunkel. Und vor allem hätte ich mich auch interessiert, inwieweit der Verfassungsschutz da eine Rolle gespielt hat, inwieweit da V-Leute eine Rolle gespielt haben. Und es liegt ja immer noch vieles im Dunkeln und es wird viel gemutmaßt, aber man weiß wenig.
Wie war das in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend? Haben Sie da auch über den Verfassungsschutz nachgedacht? Gab es da V-Leute in Ihrer Szene? Haben Sie es
als
geahnt?
Kind habe ich überhaupt nicht gewusst,
gut,
was
als Kind
das ist.
Nicht. Als Jugendliche? Aber
als Jugendliche, ja. Also der Verfolgungswahn, jeder, der irgendwie komisch ist, wird erstmal verdächtigt, ein V-Mann zu sein. Der Verfolgungswahn ist ja da sehr groß. Und das Misstrauen auch. Aber ich glaube, aus meinem direkten Umfeld wurde niemand als V-Mann enttarnt, aber es wurden dann schon immer wieder mal Mutmaßungen gemacht.
Und wie denkt man in der rechten Szene über Beate Zschäpe? Ist das für diese Leute eine Märtyrerin, eine Heldin, eine Verbrecherin? Wie redet man darüber?
Eine Verbrecherin auf keinen Fall. Also es gibt sowohl Leute, die das komplett leugnen, die den NSU leugnen, die das eben als fiese Falle des Staates und als Lüge des Staates darstellen und natürlich sich dann auch immer auf die Rolle des Verfassungsschutzes beziehen, also damit argumentieren. Und dann gibt es wohl auch welche, die dann Beate Zschäpe auch verehren, ja.
Wir wollen natürlich kein Verständnis zeigen für so eine mutmaßliche Rechtsterroristin, aber verstehen ist ja was anderes. Können Sie verstehen, warum sich Frau Zschäpe in diese Richtung entwickelt hat, nachdem Sie selbst so lange in dieser Szene waren?
Nein, überhaupt nicht. Also Menschen umzubringen, davor hätte ich immer zurückgeschreckt. Selbst wenn sie da nicht aktiv beteiligt war, sie hat es meiner Meinung nach hundertprozentig gewusst und sie wird das geduldet haben und auch das kann ich in keiner Weise irgendwie nachvollziehen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben den Eindruck, dass die Gewaltbereitschaft zunimmt in dieser Szene.
Nicht unbedingt zunimmt, die Gewaltbereitschaft ist immer da, aber die Gewalt wird jetzt offener gelebt, weil die Szene auch merkt, dass sie durchaus für ihre Gewalttaten auch Verständnis bekommt aus der Bevölkerung und ja, auch nicht alle Taten immer so unbedingt verfolgt werden.
Was müsste man also tun, um das einzudämmen?
Man müsste da rigoros vorgehen, man müsste das, also es werden ja auch viele Straftaten, die rechtsextrem sind, gar nicht als rechtsextreme Straftaten anerkannt, leider. Das müsste sich ändern und man müsste da dauerhaft dranbleiben und die Leute dauerhaft bestrafen und eben auch überhaupt das erstmal zum Gerichtsprozess kommen lassen, denn viele Verfahren werden ja vorher schon eingestellt.
Heidi Benneckenstein in HR1.
HR1. Genau meins.
Genau meins.
Das Buch von Heidi Benneckenstein findet sehr große Beachtung. Auf dem Cover ist ja ihr Porträtfoto zu sehen und das liegt jetzt in jedem Buchladen. Hat dieses Buch ihr Leben bereits verändert?
Ja, also das Buch ist schon sehr offen. Also es ist wenig aus meinem Privatleben, das da noch verborgen ist. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, dass Leute,
wir wissen
die das
alles
Buch,
über sie. Ja,
genau, das weiß einfach jeder alles. Das ist für mich sehr schwierig. Das hat mich auch irgendwie schon nochmal verändert. Also ich merke das auch irgendwie, wenn fremde Menschen auf mich zugehen und sagen, ja, sie haben das Buch gelesen, denke ich mir auch so, Gott, jetzt, ja, die Person, die kennt mich ja schon. Ja, und bekommen gerade sehr viele Rückmeldungen über Facebook und so. Das hat sich jetzt schon verändert.
Und haben Sie keine Angst vor Racheakten aus der rechten Szene? Weil Sie ja schon aus Klartext schreiben über diese Szene.
Ich möchte keine Angst haben, die dazu führen würde, dass ich mein Leben irgendwie ändern müsste oder dass ich mich so abschotten müsste. Aber wir sind uns sehr wohl darüber bewusst, dass es Gewalttaten aus der Szene gibt, auch gegen Aussteiger. Und dass wir uns da vorsehen müssen, also dass wir Maßnahmen treffen müssen, um uns zu schützen.
Und was tun Sie? Sie sagen, Vorsichtsmaßnahmen habe ich. Können Sie darüber sprechen? Was für Vorsichtsmaßnahmen sind Sie eingegangen?
Ja, ich kann ja natürlich nicht so ins Detail gehen, aber man ist da schon gut connected mit der Polizei. Und wir selber schauen uns auch sehr genau um, mit wem wir uns wie, wann, wo bewegen. Meiden manchmal auch Orte zu bestimmten Tages- oder Uhrzeiten oder zu bestimmten Gelegenheiten und ja, weiter kann ich da leider nichts dazu sagen.
Nein, wir wollen Sie natürlich nicht in Gefahr bringen, um Gottes Willen. Aber Sie halten ja auch Vorträge an Schulen über Ihre Zeit in der Nazi-Szene und das ist auch wichtig, denke ich, weil Sie natürlich automatisch für Jugendliche eine hohe Glaubwürdigkeit haben. Was sind da so die Reaktionen?
Ich glaube, Schüler hören einem Aussteiger nochmal anders zu, als wenn ein Lehrer über Rechtsextremismus spricht und ich glaube, dass es auch schon Schüler erreicht hat, die da vielleicht schon irgendwie Berührungspunkte hatten mit der Szene.
Wie lange wird sich dieses Thema noch beschäftigen? Ist es nicht auch wichtig, das irgendwann mal beiseite legen zu können?
Mein Wunsch, mal schauen, wie das dann so wird, ist es irgendwann mit diesem Buch, wenn dann diese Aufmerksamkeitswelle auch abhebt, das auch dann wirklich einzustellen. Also ich möchte dann keine Öffentlichkeitsarbeit mehr leisten. Ich möchte dann ja auch für unser Kind normales, stabiles Familienleben haben und irgendwie reicht es dann auch. Es wird in Zukunft andere Aussteiger geben, die neue Sachen aus der Szene berichten können, Sachen, die aktueller sind. Ja,
das Buch hat für Sie auch sowas wie so einen Schlussstrich unter der ganzen Geschichte, um es einmal auch abzuarbeiten und wegzulegen.
Ja.
Ich finde, das ist ein wichtiges Buch. Danke für Ihren Besuch im Studio. Eine Frage finde ich noch wichtig. Was sollten denn jetzt Hörer in Hessen tun, wenn sie hellhörig geworden sind, jetzt gerade auch durch diese Sendung zum Beispiel, die denken, meine Nachbarn, die sind vielleicht ähnlich drauf wie das, was ich gerade im Radio gehört habe. Oder Lehrer, die gerade gehört haben, wie ihre Lehrer die Augen zugemacht haben.
Also bei Nachbarn, da würde ich es erstmal beobachten. Manchmal ist man dann da auch sehr vorsichtig und sehr skeptisch. Als Lehrer ist es noch was anderes. Wenn ich als Lehrer die Befürchtung hätte, dass einer meiner Schüler irgendwie Kontakte mit der rechten Szene hätte, dann würde ich das auch sehr genau beobachten. Und wenn sich das konkretisieren würde, dann würde ich mich an Exit, das ist die Aussteigerorganisation, wenden und mit denen den Fall auch mal besprechen.
Und wenn das jetzt wirklich jemand denkt, die Internetadresse der Aussteigerorganisation Exit, die ist sehr seriös, die finden Sie auch bei uns auf hr1.de, da finden Sie dann weitere Informationen dazu. Herzlichen Dank, Frau Benningenstein, dass Sie bei uns im Studio waren. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Kleine Einschränkung bitte, nicht aus Ihrem ersten Leben.
Oh je, ich versuche es. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die runde Ecke fuhr.
Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, die gibt es später als Podcast im Internet auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Danke, tschüss.
Tschüss.
hr1 als Podcast und täglich live.